Hä? Diese Sendung habe ich doch schon einmal gehört.
Ja, es ist ja auch eine Wiederholung.
Wieso wird das wiederholt?
Ja, weil nicht alle 24 Stunden am Tag Zeit haben, Radio Lora zu hören.
Crème de la Crème, das Crème Beste vom Besten auf Radio Lora für euch wiederholt. Auf Radio Lora für euch wiederholt.
Es ist keine Live-Übertragung.
Es ist nein. Ah.
Du schneidest dann an.
Ja, so ein bisschen verstanden.
Also nochmal für die, die später gekommen sind, der Beitrag wird aufgenommen. Falls ihr Inputs gebt und eigentlich die neue Stimme nicht bei Radio Lora hören wollt, ich weiß gar nicht, ob dann der ganze Beitrag genutzt wird oder Teile davon, müsst ihr es einfach am Schluss noch sagen, dann können wir das dann schauen, dass ihr da nicht drin ist. Und wir sitzen auch, weil dann ist das Mikrofon auf der richtigen Höhe. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. So. Genau. Ja, Power to the People, not Corporations. Willkommen zu unserem Workshop von Multiwatch. Mein Name ist Elango.
Ich bin Sarah.
Bevor wir vielleicht in den Workshop einsteigen, einige Worte zu Multiwatch. Multiwatch solidarisiert sich mit Bewegungen im globalen Süden, die sich gegen Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung durch Schweizer Konzerne wehren. Wir haben sehr viele Aktivistinnen, die sich bei Multiwatch engagieren. Die sind in Netzwerken dabei, wo sich Gewerkschaften und Bewegungen global organisieren. Und dadurch erhalten wir ziemlich zeitnah auch Informationen über soziale Konflikte, in welche auch Schweizer Konzerne involviert sind. Genau. Und ich bin bei Multiwatch Sekretär, Teilzeit angestellt und versuche die Aktivitäten auch zu koordinieren. Multiwatch ist kann Multiwatch auch so als eine Koalitionsorganisation beschreiben. Wir werden von vielen Partnerorganisationen finanziell unterstützt und leben auch von Spenden. Genau, das ist so, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr denkt, ah, der Workshop war super, dann sind wir auch darauf angewiesen, auf Spenden. Eine andere Möglichkeit, uns zu unterstützen, ist natürlich auch die Bücher zu kaufen, die wir veröffentlicht haben, oder auch selber aktiv zu werden. Genau. Und weshalb, dass man sich gegen die Machenschaften der Schweizer Konzerne wehren sollte oder aktiv werden sollte, das wird dann Sarah in ihrem Teil zu Konzernmacht erzählen. Das wäre dann der erste Teil nach dieser Begrüßung. Und im zweiten Teil werde ich unser Handbuch Power to the People, Not Corporations vorstellen anhand eines Fallbeispiels. Wollen wir ein bisschen aufzeigen, wie geht das, wie können wir uns wehren gegen die Menschenrechtsverletzungen der Schweizer Konzerne. Genau. Und am Schluss gibt es Raum für Fragen und Diskussionen. Dann übergebe ich dir das Wort, Sarah.
Ja, hallo zusammen. Ich bin Sarah und ich bin im Vorstand von Multiwatch. Und ich mache jetzt eine kleine Einführung zu Konzernmacht. Was ist das eigentlich? Was ist das Problem damit? Und was können wir dagegen tun? Und zwar ist in immer mehr Sektoren in der globalen Wirtschaft eine zunehmende Marktkonzentration feststellbar. Also das bedeutet, dass es immer weniger Unternehmen gibt, die immer eine höhere Marktmacht haben. Und daher eine Monopolstellung einnehmen. Und einerseits geben diese Konzerne dann teilweise auch Milliarden für Lobbyarbeit aus, um dann halt in der Politik ihre Interessen durchzusetzen und die für sie günstigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Das heißt, wir haben so eine Wechselspirale auch von ökonomischer Macht und politischer Macht. Also wir können Konzernmacht aufteilen in diese beiden Bereiche und die verstärken sich eigentlich gegenseitig. Also die ökonomische Macht, wie zum Beispiel finanzielle Ressourcen, die Monopolstellung oder auch Arbeitsplätze, werden dann auch verwendet, um größeren politischen Einfluss zu erlangen, zum Beispiel durch Lobbying oder Politikfinanzierung und Medienkontrolle. Das muss ich kurz sprechen. Ja, und Entschuldigung. Dabei gibt es verschiedene Strategien, wie Unternehmen politischen Einfluss ausüben, zum Beispiel, was halt sehr bekannt ist, Lobbying, zum Beispiel über direkte Kontakte zu Parlamentarierinnen oder auch in Businessverbänden, in denen sie versuchen halt ihre Interessen durchzusetzen und dass die Politikerinnen dann in ihrem Interesse abstimmen. Oder direkte Unternehmensbeiträge an Politikerinnen, Parteien oder Kampagnen. Oder dass sie versuchen, die öffentliche Berichterstattung zu beeinflussen über Social Media und Öffentlichkeitskampagnen. Dann werden auch so strategische Partnerschaften mit dem Staat eingegangen, sogenannte Public-Private Partnerships. Und dabei erhalten Unternehmen auch sehr direkten Zugang zu staatlichen Akteurinnen und ja, auch einen informellen Zugang. Außerdem gibt es auch Konzerne, die direkt Studien oder Lehrstühle bezahlen und dadurch auch auf Hochschulen oder die Wissenschaft Einfluss nehmen. Es gibt die sogenannte Revolving Door-Praxis. Dabei wechseln Kaderpersonen von staatlichen Stellen in die Privatwirtschaft in ihrer nächsten Position. Und das zeigt auch, dass die Unternehmen halt den staatlichen Akteurinnen und Mitarbeiterinnen lukrative Positionen in Aussicht stellen können, in ihrer wenn sie gut zusammenarbeiten. Außerdem gibt es da auch einen informellen Austausch oder es könnten Interessenkonflikte bestehen. Dann versuchen Konzerne auch gezielt NGOs zu schwächen, zum Beispiel indem sie juristisch gegen sie vorgehen. Das unter dem Stichwort dieser SLAPs, Strategic Lawsuit Against Public Participation, und Klagen einreichen. Oder das AstroTurfing gibt es auch. Dabei gründen Konzerne eigene vermeintlich gemeinnützige Organisationen und führen dann in deren Namen Kampagnen. Und ja, was ist jetzt das Problem dabei bei dieser insbesondere politischen Konzernmacht? Dass es halt auch unsere Demokratie untergräbt, weil dann diese Partikularinteressen von den Unternehmen viel stärker gewichtet werden können als zivilgesellschaftliche Anliegen. Die nächste Folie. Und gerade dann Gruppen oder sozial schwächere Personen oder auch Arbeitnehmende halt nicht über dieselben Ressourcen verfügen wie diese Konzerne und daher ihre Interessen halt nicht auf die gleiche Art durchsetzen können. Und deshalb trägt dies eigentlich auch zu einer wachsenden Ungleichheit bei. Außerdem ist natürlich ein sehr gängiges Ziel von Unternehmen, die Steuern für sie zu senken und dadurch entgehen dem Staat natürlich auch Einnahmen, die man in Bildung, Infrastruktur oder Gesundheit einsetzen könnte. Und nicht zuletzt werden auch immer wieder versucht von Unternehmen, die Umweltschäden, die sie anrichten, zu externalisieren, also dass diese dann von der Allgemeinheit getragen werden müssen oder dass das halt generell auch zum Klimawandel beiträgt. Ja, und es gibt zahlreiche dokumentierte Beispiele, wo Unternehmen eben Menschenrechte verletzen, Arbeitnehmendenrechte verletzen oder die Umwelt schädigen. Da könnt ihr auch gerne auf unserer Webseite einige Beispiele anschauen dazu. Und aus diesem Grund ist es auch entscheidend, dass Maßnahmen ergriffen werden, um diese Konzernmacht zu begrenzen. Und wir finden, dass gerade der Schweiz dabei eine besondere Rolle zukommt, weil hier eben sehr viele internationale Konzerne ihren Hauptsitz haben. Und das Problem ist, dass die Schweiz aber diese Verantwortung nicht wahrnimmt und dass Bestrebungen, eigentlich diese Konzernmacht einzugrenzen und Transparenz zu schaffen, auch immer wieder verhindert werden, wie zum Beispiel bei der Konzernverantwortungsinitiative, die abgelehnt wurde, oder es auch einen großen Gegenwind dagegen gab, oder zum Beispiel auch bei der Offenlegung von finanziellen Geldflüssen an die Politik. Und aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass wir selbst auch Maßnahmen ergreifen und nicht einfach auf die Politik warten. Und ich habe jetzt hier mal aufgelistet, was Multiwatch tut. Also Lang hat das vorhin auch schon ein bisschen erwähnt. Wir können auch gerne nachher noch diskutieren, ob es noch andere Bereiche gibt oder Tätigkeiten, die man verfolgen sollte. Wir legen jetzt den Fokus darauf, auf die Recherchen von solchen Fällen und eben die Vernetzung mit den Bewegungen oder Menschen vor Ort, und dass wir explizit ihre Anliegen auch hier in der Schweiz publik machen und sie in diesem Vorhaben unterstützen. Und wenn möglich, laden wir sie zum Beispiel ein an Generalversammlungen dieser Konzerne, halten dort Reden oder schreiben Briefe und versuchen so immer mehr Druck auch auf die Konzerne aufzubauen und sie zum Handeln zu bewegen. Dann vernetzen wir uns auch mit anderen Organisationen hier in der Schweiz und wir machen Aktionen, Proteste oder Demos und Kampagnen, um auch das öffentliche Bewusstsein zu schärfen dafür und weiter Druck auch auf die Politik aufzubauen. Und wir stellen fest, dass immer mehr Organisationen auch zu diesem Thema arbeiten, das ist gut. Und aus diesem Grund legen wir auch eher einen Fokus auf Fälle, die kein großes Medienecho finden und zu denen vielleicht keine andere NGO gerade arbeitet. Genau, jetzt würde Elango dann noch das Handbuch vorstellen, anhand von einem Fallbeispiel. Und dann würden wir zur Diskussion übergehen.
Vielleicht, ihr habt sicher alle den Beschrieb gelesen zu Reclaim Democracy, zu dem Kongress. Ich lese ihn nochmal vor. Hoffnungsvolle Perspektiven sind der Sauerstoff, der die Demokratie belebt. Am Reclaim Democracy kommen wir zusammen, um miteinander darüber nachzudenken, wie wir die heutigen Krisen solidarisch und demokratisch bewältigen können. Und dieser Workshop, aber auch dieses Handbuch sollen dazu ein Input sein. Also das ist eine Art Vorgehen oder eine Art Idee, wie wir Solidarität praktisch leben. Für uns ist klar, dass die Solidarität zwingend über die Grenzen des Nationalstaats hinausgehen muss. Also das ist nicht hier regional oder national solidarisch denken, dass das ausreicht. Und gerade Solidarität mit sozialen Kämpfen im globalen Süden ist unser Fokus. Wir konzentrieren uns auch auf diese Kämpfe, wo Schweizer Konzerne involviert sind, weil es da gerade auch Berührungspunkte zwischen den verschiedenen ja, Bevölkerungsgruppen gibt und Menschen gibt. Ich habe da auch noch ein Zitat von Che Guevara aufgeschrieben: Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker. Und das zeigt ein bisschen so die menschliche Ebene, oder in der wir halt auch in diesen Kämpfen zusammenarbeiten, finden wir auch dadurch zueinander und leben in diesem Kampf auch eine gewisse Utopie, wie eine andere Gesellschaft aussehen könnte. Genau. Und ja, Sarah hat ja vorher viele Punkte erwähnt, wieso Konzerne, multinationale Konzerne nicht in eine Gesellschaft gehören, die sich als demokratisch beschreibt. Von dem her haben wir hier einige Inputs, wo wir versuchen zu zeigen, auch zu inspirieren, wie man eben gegen diese antidemokratischen Konzerne vorgehen kann. Es ist ein Handbuch, das beginnt eigentlich bei Recherchegrundlagen, also ganz simpel, wie man online recherchiert, ohne dass man sich verliert, so sehr gezielt. Aber es geht auch bis zu konkreten Aktionsideen, wo zum Beispiel das Kollektiv Climate Justice beschreibt, wie man Protestcamps organisiert. So, das Handbuch ist ein Gemeinschaftswerk, also es sind einige Expertinnen und auch Aktivistinnen von anderen Organisationen involviert. Das ist auch so, wie Multiwatch arbeitet. Wir haben eigentlich selten Kampagnen, wo wir sagen, hey, das ist von A bis Z unsere Kampagne, sondern wir suchen uns dort eigentlich die Leute zusammen, wo eigentlich auch Wissen und Interesse vorhanden ist. Und dann teilen wir auch auf unserer Website auch all die Aktivitäten anderer Organisationen zu dem Thema multinationalen Konzernen. Also da sind wir eigentlich ziemlich offen, sei es von linksradikalen Basisorganisationen bis zu Hilfswerken, machen wir eigentlich eine Brücke, so, wo wir eigentlich so ideologisch dann nicht sagen, hey, das geht nicht oder das geht nicht, sondern versuchen, genau im Interesse auch der betroffenen Menschen im globalen Süden auch die beste Organisationsform und Vernetzung zu finden, um ans Ziel zu kommen. Anstatt jetzt von Kapitel zu gehen, es gibt so dieses Oberkapitel, Recherche von zu Hause, Recherche vor Ort, Konzerne verstehen, einmischen, internationale Vernetzung, würde ich anhand eines Fallbeispiels erzählen, wie wir vorgegangen sind in einem Beispiel. Ich glaube, jede Kampagne von uns hat einen unterschiedlichen Startpunkt, unterschiedliche Vorgehensweise. Ich werde jetzt mal eine erzählen, damit ihr wie mal einen Einblick bekommt und vielleicht auch Interesse habt, selber euch mal zu organisieren. Genau. Das Fallbeispiel ist das Thema Syngenta, der Konzern Syngenta. Die meisten von euch haben vielleicht schon von Syngenta gehört. Das ist mittlerweile im chinesischen Besitz, so chinesisch-staatlichen Besitz. Aber als die Kampagne 2015 anfing, war das ein Basler Agrokonzern, der eben auch einer der größten Pestizid- und Gentech-Saatguthersteller der Welt war. Und zum Zeitpunkt 2015 war Syngenta nicht so bekannt. Die meisten Menschen auch global war vor allem Monsanto ein Begriff. So, wir haben uns in Basel organisiert, in einer kleinen Gruppe. Wir waren vielleicht 5 bis 7 Personen, die sich in dieser Arbeitsgruppe von Multiwatch so organisiert haben. Das waren alle Aktivistinnen, also niemand war irgendwie beruflich engagiert. So. Und Wir haben uns da in Basel getroffen und haben uns überlegt, hey, hier in Basel, also dort in Basel, hat es so viele Konzerne und es gibt kaum konzernkritische Kampagnen oder Inhalte oder Aktivitäten, so, das geht nicht so. Und wir waren alle interessiert, eben auch diese Konzernmacht, die Sarah im vorderen Teil beschrieben hat, anzugreifen und zu thematisieren und haben uns dann strategisch gesagt, hey, die Pharmakonzerne, das ist ein bisschen schwierig, weil, sagen wir, die Medikamente als Produkt, die sind gut, die brauchen wir je nach Krankheit. Und da ist halt wie, sagen wir, komplexer, die Konzerne anzugreifen. Und dann haben wir uns wirklich strategisch für Syngenta entschieden, weil Pestizide und Gentech-Saatgut, so, das gibt selten Leute, die da das gross befürworten. Und haben wirklich also strategisch uns für Syngenta entschieden und zu dem damaligen Zeitpunkt hat von uns aber niemand eigentlich spezifisches Wissen gehabt zu Syngenta oder auch zu allem, was rund um Syngenta genau Thema war. Und dann haben wir so ein bisschen anhand von den Recherchemöglichkeiten, die es hier denn gibt, also mit so Datenbanken, Online-Recherche, Bibliotheken, anderen Organisationen, haben wir Informationen gesammelt und es probiert auch ein bisschen systematisch zu ordnen. Und das war dann alles ein bisschen chaotisch, weil wir dann alle einfach in der Freizeit aktiv und haben das nicht beruflich gemacht und haben dann wie versucht, das zu systematisieren. Und so im Nachhinein scheint das ein bisschen zu auf den ersten Blick banal zu sein, weil wenn wir als Konsumentin in den Laden gehen, dann kaufen wir dort die fertigen Produkte oder im Takeaway oder Restaurant, dann gibt es da wie eben gewisse Konzerne wie McDonald's oder Walmart oder in der Schweiz Migros oder Coop, die da die großen Player sind. Und dann gibt es die Vorstufe, oder das Produkt muss vorher verarbeitet und gehandelt werden in diesem Agrobusiness. Das ist also wie ein Ablauf des Agrobusinesses, gibt natürlich auch die Produkte, die direkt im Markt landen etc. Aber das ist so wie das Agrobusiness, genau von dem Syngenta profitiert. Genau, die Produkte werden verarbeitet und gehandelt und vorher werden sie natürlich in landwirtschaftlicher Produktion erzeugt. Und Syngenta war oder ist wie eigentlich der Input-Lieferant für die Landwirtschaft. So, das war da die Rolle von Syngenta, also sie ist noch sozusagen der Landwirtschaft vorgeordnet. Also sie liefert Pestizide und Gentech-Saatgut. Es gibt natürlich noch andere Technologien, die in der Landwirtschaft nötig sind, aber Syngenta war eben spezifisch dieser Input-Lieferant. Genau. Und dann als zweiter Schritt haben wir halt auch die Landwirtschaft dann genauer angeschaut und haben das wie vereinfacht in zwei verschiedene Blöcke geteilt. Das heißt einerseits die bäuerliche Landwirtschaft und dann die kapitalistisch organisierte industrielle Landwirtschaft und haben dadurch auch ein bisschen so verschiedene Problemfelder entdeckt. So, also ja, die ganze Futtermittelproduktion für den Fleischkonsum schlussendlich, Verletzung von Arbeiterinnenrecht in der Landwirtschaft, Umweltschäden, genau. Also das hat dann wie, wir haben so wie gesehen, wer ist betroffen und wer gibt es denn noch, wo, wie, als Gegenspielerin da drin ist, es wäre natürlich die bäuerliche Landwirtschaft, die von der industriellen Landwirtschaft in die Enge getrieben wird. Na, und, kommen wir eigentlich schon zu den Problemfeldern, Konfliktfeldern, da haben wir auch probiert systematisch zu schauen, wer Das sind eben alte Grafiken so, und auch mit dem alten Logo und nicht gegendert, genau. So, das ist so die, zum herausfinden, hey, was sind das für Konfliktfelder, auf welche Leute wollen wir zugehen, müssen wir zugehen, wenn wir über Syngenta sprechen wollen und ihre Praxis, ihr Agrobusiness zu kritisieren. Da zum Beispiel die ganze Saatzuchtproduktion, also diese Gentech-Saatgüter werden vorher getestet, also auf sogenannten Testfeldern. Und da kann man sich riesen Anlagen vorstellen, wo dann eben auch exzessiv Pestizide gesprüht werden, weil die dann immer kombiniert werden, weil dann verkauft man eigentlich Gentech-Saatgut und sagen, hey, das funktioniert dann mit dem Pestizid zusammen und dann habt ihr die besseren Zeugnisse dadurch. Und dann gibt es dann auch häufig Probleme mit Anwohnerinnen, die eben dann gesundheitliche oder auch ökologische Schäden mit dem leben müssen. So. Dann, genau, das ist so, das war so wie die Informationssammlung, da findet ihr auch ein Kapitel dazu im Handbuch, wie man das so ein bisschen systematisch angeht, auch für andere Felder. Dann, das lief eigentlich parallel, weil wir sind dann auch irgendwann mal in die Aktion reingegangen, in die Aktivitäten reingegangen, weil 2015 hat Basel-Stadt mit zwei anderen Städten eine Plattform an der Expo in Mailand gehabt und Basel-Stadt hat dann großzügig ihre Plattform der Syngenta übergeben. Das Thema dieser Weltausstellung war, wie ernähren wir die Welt? Also Syngenta hat dann eigentlich sozusagen einen Top-Spot gehabt, um zu erklären, wie sie die Welt ernähren wollen. Und gerade das ist auch ein Aspekt im Handbuch, den wir bearbeiten, oder der thematisiert wird, weil Syngenta natürlich so eine krasse Propaganda, dass sie sagen, hey, dank uns gibt es nicht so viel Hunger auf der Welt. Und dank Pestiziden und Gentech-Saatgut verringern wir den Hunger. Und das Kapitel hat Public Eye geschrieben, das ist sehr wahrscheinlich auch den meisten ein Begriff. Und Public Eye hat damals auch schon die Propaganda von Syngenta eigentlich dechiffriert. So. Also das war eigentlich unser Ansatz oder auch unsere Empörung, dass Basel-Stadt Syngenta so eine Plattform gibt. Du hast ja vorher von den Public-Private Partnerships erzählt und das ist jetzt ein Paradebeispiel davon. So, genau. Und ich glaube, seither gab es zwischen Basel-Stadt und Syngenta keine solche Zusammenarbeiten mehr. Also von dem her haben wir da schon einen Pflock eingeschlagen. Und wir haben als konkrete Gegenmaßnahme haben wir einen Kongress, so wie hier, organisiert. Und das hieß da, das sieht ihr, ist der Flyer da, Agro-Stadt Business. Ein kleines Wortspiel ist drin, also Stadt, Agro-Stadt Business. Genau, da haben wir Leute aus aller Welt eingeladen. Also da war zum Beispiel aus Kap Kauai, das ist eine Insel in der Inselgruppe von Hawaii, haben wir Aktivistinnen eingeladen. Also dort war das ein Politiker und Anwohnerin eines Testfeldes, das ich vorher beschrieben habe, die eben gegen diese Testfelder auch gekämpft haben, weil Hawaii gilt klimatisch als guter Ort scheinbar, um eben auch solche Tests durchzuführen. Dann haben die Anwohnerinnen dagegen gekämpft, dass diese Testfelder dort stattfinden und in diesem Umfang auch. Und da war auch ein Gewerkschafter aus Pakistan da, der aus einer Gewerkschaft stammte, die in einer Pestizidproduktionsfabrik ihre Mitglieder hatten, also die dort organisiert waren, die